Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Jurist und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag, Herr von Lucke.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Es hat sich ein tragisches Unglück ereignet in Madeira. Dieser Bus, der von der Straße abgekommen ist, 29 Menschen tot. Ich finde, wenn man das hört, hat man so den Eindruck, in diesem Bus hätte man auch mitsitzen können. Das ist so etwas, was uns alle betrifft. Es könnte uns allen passieren.
Ja, zweifellos. Auch wenn ich sagen muss, ich selber habe in, wo Sie mich direkt ansprechen, in Europa dergleichen noch gar nicht erlebt. In einem solchen Reisebus war ich in Europa noch gar nicht, aber einmal war ich in China in einem solchen Reisebus und da dachte ich auch, das war wahrscheinlich noch eine wesentlich abenteuerlichere Strecke als die, die der jetzige Busfahrer gefahren ist. Das kann so schnell gehen, nicht? Und plötzlich bist du in einer Situation, wo du aus dem Urlaub, aus der vermeintlichen Normalität dann nicht mehr zurückkehrst.
Ja. In Europa ist es Ihnen noch nicht passiert. Ich war zuletzt, glaube ich, auf La Gomera. Gut, ist jetzt auch weit weg, nicht in der Nähe. Aber da ist es mir auch so gegangen, dass der Gedanke zumindest nahe lag, weil die Busfahrer ja auch manchmal wirklich sehr, wie soll ich sagen, behende diese Straßen fahren.
Ja, absolut. Das ist das.
Die kennen die natürlich auch.
Das ist es. Und ich glaube, manchmal ist es im Zweifel ja genau das, was dann zum schrecklichen Ende führt. Die vermeintliche Sicherheit, derer sich auch die Busfahrer vielleicht manchmal zu sicher sind und die dann nur einen Moment der Achtsamkeit oder Unachtsamkeit bedarf, um das Ende herbeizuführen.
Wir sprechen über die Themen dieses Tages in dieser Mittagsstunde gleich, über die wiederholten Forderungen Griechenlands an die Deutschen, doch Reparationszahlungen zu leisten für das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Zu Gast Albrecht von Lucke. Gestern Abend hat das griechische Parlament mit großer Mehrheit beschlossen, die Regierung zu beauftragen, jetzt offiziell von Deutschland Reparationszahlungen einzufordern. Über die Summe ist erstmal nichts gesagt worden, gestern Abend zumindest, aber es ist immer wieder die Rede von 290 Milliarden Euro für Kriegsschäden, für Kriegsverbrechen, diese Reparationszahlungen. Diese Forderung ist nicht neu, sondern wurde immer wieder formuliert. Wir hören aber mal, was gestern Alexis Tsipras, der griechische Regierungschef, gesagt hat.
Die Forderung von Reparationen ist unsere historische und moralische Pflicht. Wir glauben, dass wir, um eine bessere Zukunft aufzubauen, diese offenen Fragen der Vergangenheit klären müssen. Und ich glaube fest daran, dass Deutschland es versteht und dasselbe tun muss.
So, also Alexis Tsipras, Herr von Lucke, ist das eine verständliche Forderung, die jetzt nochmal formuliert wird von Seiten der Griechen?
Ja, meines Erachtens in der Tat, absolut. Als, wie er aber interessanterweise sagt, historische, moralische, man könnte auch sagen, politische Verpflichtung. Denn wir müssen uns eines bewusst machen, rechtlich ist dieser Faktor weit problematischer. Das ist der Standpunkt, auf den sich die deutsche Bundesregierung stellt. Zur Erinnerung, wir müssen uns an das Jahr 1990 erinnern. Das Problem in all diesen Verhältnissen der ungeheuren Verbrechen, aber auch Verpflichtungen, die eigentlich daraus erwachsen würden, gegenüber den Staaten wie Griechenland, viele andere könnte man nennen, die von Deutschland überfallen wurden im Zweiten Weltkrieg, ist die Tatsache, dass es einen richtigen Friedensvertrag zwischen den einzelnen Staaten, aber auch in Gesamtheit ja nie gegeben hat. Die meisten Regelungen.
Dann eben 1990 den Vertrag, 2+4 Vertrag zur Wiedervereinigung. Ne? Und da ist das sozusagen dann geregelt worden. Und auf diesen Vertrag beruft sich die Bundesregierung immer und immer wieder.
Wie aber der Vertrag in der Tat 2+4 schon sagt, alle anderen Staaten waren daran nicht beteiligt. Das war ein Vertrag, der von den beiden deutschen Staaten mit den 4 alliierten Mächten geschlossen wurde. Und insofern ist dort, das hat übrigens Horst Teltschik unumwunden auch eingestanden, der damalige Verhandlungsführer der Bundesregierung, dort wurde gewissermaßen ein großes Stillschweigen vereinbart, eine rechtliche, vermeintliche rechtliches Abgegoltenen sein. Es wurde gesagt, es sind keine Reparationen mehr zu leisten. Viele Staaten haben durchaus auch aus eigenen Interessen damals stillgehalten. Die Griechen hatten auch Interessen, an die Europäische Union zu kommen. Es gab also ein Agreement in gewisser Weise, das Fass nicht noch einmal aufzumachen. Aber trotzdem ist damit natürlich für Staaten, die wie Griechenland in einem ungeheuren Maße beeinträchtigt wurden, mit den dann geleisteten Zahlungen die, glaube ich, im Millionenbereich taxierten oder auch im Bereich von jedenfalls nicht annähernd den Summen, die durch Abschöpfungen, auch durch Leistungen, erpressten Zahlungen, wie aber auch übrigens Zwangsdienst und so weiter erbracht wurden, wurde ein gewisses Maß geleistet. Aber das trifft natürlich bei weitem nicht die Summe, die damals geschädigt wurde.
Also ein Oppositionspolitiker gestern hat im griechischen Parlament gesagt, die Deutschen hätten sich eben mit der Zahlung von 160 Millionen Mark an die Opfer und der Aufnahme von rund 420.000 Gastarbeitern aus der Affäre gezogen. Und das könne ja sozusagen nicht im Sinne einer Völkerverständigung sein. Man muss sich das tatsächlich nochmal vor Augen führen. Also 300.000 Griechen sind im Zweiten Weltkrieg von deutschen Wehrmachtssoldaten ermordet worden oder gestorben an den Folgen von Hunger und Krankheiten. Wenn ich Sie jetzt recht verstehe, sind Sie tatsächlich der Meinung, dass die Deutschen auch juristisch nochmal darüber nachdenken müssen?
Naja, das Juristische, das ist der Standpunkt der Bundesregierung. Herr Seibert hat es ja auch umgehend gesagt, ist der Fall ausgestanden. Auf den Standpunkt kann man sich stellen. Die Frage ist nur, ob eine juristische Erledigung, so die Annahme der Bundesregierung, eine politische Erledigung bedeutet. Wir sehen ja gerade, und es kam immer wieder übrigens in Debatten, nicht übrigens auch aus Zufall, zu politischen Umständen, Wahlkämpfen, auch großen Auseinandersetzungen zwischen Griechenland und Deutschland. Es kam immer wieder diese Frage auf. Die große Frage wird sein, ob man mit einer Zahlung, die natürlich nicht dem Umfang entsprechen kann, der jetzt im Raum ist. Das wäre natürlich gewaltig. Also wer wollte gegenwärtig
390 Milliarden
Euro. Andere, die Oppositionskräfte in Griechenland halten das noch für viel zu gering. Die Goldene Morgenröte fordert, glaube ich, 400 Milliarden. Ja. Wer wollte solche Summen in Aussicht stellen? Aber wenn wir uns erinnern, dass wir ein ungemein gespanntes Verhältnis zwischen Griechenland und Deutschland im Zuge der harten Austeritätspolitik der Bundesregierung in den letzten Jahren hätte, wäre die Überlegung im Raum, ob man deutlich macht, dass Deutschland sich der historischen Verantwortung stellt und symbolisch, aber damit auch moralisch, politisch eine Summe leistet, die einen dann immerhin doch, ich würde sagen, mindestens zweistelligen Milliardenumfang haben müsste, damit deutlich wird, hier wird etwas getätigt, was versucht, wenn auch nicht juristisch eine Abgeltung zu leisten, aber doch noch einmal deutlich macht, hier ist politisch etwas nicht zum Ende gebracht worden. Mhm.
War es für Sie irritierend, dass Alexis Tsipras sagt, jetzt im Zuge der Beratung von gestern Abend, er habe das Thema nicht mit der schweren Finanzkrise der vergangenen Jahre und den Schulden des Landes verquicken wollen, deswegen bringe er das Thema jetzt aufs Tapet? Das ist ja Tatsache nicht wahr, denn er hat es ja während der Schuldenkrise auch schon formuliert. Er hat es 2015, 16 formuliert. Wundert mich ein bisschen, warum er das einfach jetzt so behauptet.
Mich wundert es auch. Mich wundert es vor allem auch deshalb, weil Tsipras ja eigentlich ein recht gutes Verhältnis zu Deutschland wiederhergestellt hat. Also der Druck muss auf ihn auch groß geworden sein. Ich vermute auch, dass es innenpolitische Gründe sind. Es sind Wahlkämpfe in Griechenland im Raum. Es ist die große EU-Wahl, die ansteht. Mhm. Also, und da ist es natürlich durchaus auch so, dass das Verhältnis zu Deutschland eine enorme Munition birgt. Wenn es nicht von Tsipras selber aufgenommen wird, dann wird es von rechts allemal bespielt. Also es mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass er versucht, Angriffe, die ihn ja ohnehin zum Teil als Handlanger der deutschen Bundesregierung angreifen, der sich zu sehr vermeintlich mit Brüssel, auch mit Angela Merkel, gemein gemacht habe, dass er diesen Angriffen von rechts und links zuvorkommt, indem er selber die Forderung noch einmal aufgreift. Aber im Kern rührt das nicht an den Kern des Problems, dass tatsächlich eines ist, einer politischen und moralischen, so spricht er es ja an, und er sagt auch einer historischen Schuld Deutschlands, die in der Tat damals, man muss es mal hart formulieren, in sehr, sehr für Deutschland doch ja leichtfertiger und geringen Kosten entsprechender Weise abgegolten wurde.
Da ist also noch was zu tun.
Ich denke.
Albrecht von Lucke, Jurist und Politologe, hier zu Gast in Studio 9. Der Bundesgerichtshof hat heute die Entschädigungsklage eines afghanischen Flüchtlings wegen Abschiebehaft abgewiesen. Das Land Bayern muss diesem Mann keine Entschädigung zahlen, denn die Begründung, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, muss ich gerade schuldig bleiben. Aber er saß eben mehrere Tage in Abschiebehaft und die Anordnung der Haft sei in seinem Fall rechtmäßig gewesen. Genau, das war die Begründung. So hat der Karlsruher Bundesgerichtshof entschieden. Wann, unter welchen Umständen darf man ausreisepflichtige Asylbewerber in Haft nehmen? Das ist ja eine Frage, die auch im sogenannten geordnete Rückkehrgesetz nochmal Thema ist, das das Kabinett gestern beschlossen hat. Da will man den Druck auf Asylbewerber erhöhen, die ausreisepflichtig sind. Herr von Lucke, gute Idee?
Ja, wieder ein wahnsinnig komplexes Thema. Mhm. Das Hauptproblem besteht ja in zweierlei Hinsicht. Wir haben Ausreisepflichtige, die auch bereits den Bescheid erteilt bekommen haben. Das ist die eine Seite, die also letztlich tatsächlich abgeschoben werden könnten. Da gibt es das große Problem, dass von den ungefähr, nennen wir es 50.000, die noch im Raum sind, die noch abzuschieben, direkt abzuschieben sind, pro Jahr 26.000, 25.000 abgeschoben worden sind in den letzten Jahren, aber dass 30.000 sich dem entzogen haben. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, um die geht es Ihnen, das ist das Zweite, was im Raum ist, ist die Frage, wie geht man mit denen um, die noch auch geduldet sind, die letztlich aber stärker auch veranlasst werden sollen, so die Überlegung von Seehofer, Duldungsmöglichkeiten zu reduzieren, also auch stärker zu einer Ausreise veranlasst zu werden. Diese beiden großen Komplexe sind im Raum und da steht jetzt mit dem Urteil, was Sie anführen, auch wenn es hier abschlägig beschieden wurde, eine Grundfrage im Raum. Denn wir alle wissen, damals wurde vom BAMF, es wurden sehr viele Bescheide erteilt, ausgesprochen, die dann anschließend bei einer Prüfung nicht rechtlich Bestand hat. Es gibt also sehr viele Ausreisepflichtige, deren Urteile anschließend als nicht rechtmäßig sich erwiesen haben. Hier haben wir ausnahmsweise einen rechtmäßigen Fall offensichtlich. Aber es gibt sehr viele, die der Prüfung nicht standgehalten haben. Und dann taucht natürlich jetzt die Frage auf, ist es berechtigt, weit strengere Maßgaben und schnellere Durchführungen zu tätigen, da wir doch wissen, dass auch viele der Bescheide nicht rechtlich standhalten werden. Das ist ein Stück weit der Konflikt, der im Raum ist. Und das, glaube ich, ist gestern zu kurz gekommen. Denn gestern ging es natürlich in der Auseinandersetzung um die Entscheidung, nur um die Frage. Von rechts wurde kritisiert, Seehofer ist mit seinen harten Forderungen auf der Strecke geblieben. Das wurde von der AfD natürlich reklamiert, dass letztlich, denn Seehofer hatte noch Strengeres vor, er wollte noch stärker in den Ankerzentren die Leute frühzeitig zusammenziehen. Er wollte sie vor allem auch stärker habhaft machen, wenn sie direkte, wenn Abschiebevollzug vonstatten ist. Und die linke Seite, die Grünen wie die Linkspartei, haben bereits seine Maßgaben als zu hart kritisiert. Es war aber selten im Raum die Frage, wie verhält es sich eigentlich mit Fällen, in denen sich der Befund, dass man ausreisepflichtig ist, gar nicht als rechtsmäßig erwiesen hat. Und das ist eine große Grauzone, denn wie gesagt, es gibt viele Fälle, in denen in den Jahren des großen Drucks, des großen Andrangs eben nicht rechtlich haltbare Entschlüsse gefasst worden sind.
Also in der Tat ist die Lage komplex, aber es ist ja auch jetzt so gedacht, dass ausreisepflichtige Asylbewerber, wir gehen mal davon aus, dass also sie wirklich ausreisepflichtig sind, dass sie dann mithelfen müssen, zum Beispiel Reisedokumente herbeizubringen, finanzielle Mittel zum Beispiel auch dazu aufzuwenden, dass sie also zurückgehen in ihre Länder oder in das Land, wo sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie mit Sanktionen rechnen.
Ja, das ist richtig. Das halte ich auch nicht in jedem Fall für falsch, um es deutlich zu sagen. Es ist ja ein Grundproblem. Wir müssen uns bewusst machen, auch da ist das Problem sehr grundsätzlicher Natur. Wir haben das Problem, dass gerade von rechts seitens der AfD der Rechtsstaat damit kritisiert wurde, dass er nicht funktioniert, dass in vielen Fällen Abschiebungen nicht durchgeführt worden sind. Auch deshalb, weil in einzelnen Fällen die Asylbeantragenden nicht geholfen haben bei der Beiführung. Beispielsweise allein nur die Auskunft, wenn die Auskunft nicht getätigt wird, das, wo man herkommt, beziehungsweise nicht der Versuch gemacht wird, dem nachzukommen, also indem der Staat Möglichkeiten hat, Anfragen zu tätigen, ob der oder diejenige dort gemeldet ist in dem jeweiligen Land. Dann ist das natürlich der Versuch, der eigenen Abschiebung entgegenzuwirken, weil man weiß, man hat möglicherweise keine Aufenthaltsberechtigung, keine Anspruch auf Aufenthalt. Das ist natürlich meines Erachtens ein Grund, wo man in der Tat Mithilfe erwarten kann, ohne dass man dadurch in Abrede stellt, dass nicht in einzelnen Fällen tatsächlich Flüchtlinge gehalten sind, ihre Dokumente vielleicht sogar loswerden zu müssen, damit sie überhaupt Grenzkontrollen bzw. Den Versuchen von Schleppern ihnen entgegenzuwirken, bzw. auch von Straffällen und so weiter, dass dergleichen passieren kann. Aber es sollte dann zumindest die Möglichkeit geben einer Mithilfe. Das ist auch jetzt festgehalten worden. Es gab noch weitere Punkte. Es war die Auseinandersetzung in der Frage, wie wird auch denen beizukommen, gerade von Staats wegen, die möglicherweise Hilfestellung leisten bei dem Versuch, sich der Abschiebung zu entziehen. Da hat Seehofer ein interessantes Wort getätigt, hat gesagt, ich will ausdrücklich nicht einmal die Organisationen belangen, die sich beispielsweise als Asylhilfe, die Kirche pro Asyl, das sind nicht die primären. Er denkt aber daran, dass beispielsweise, wenn es in den Ämtern Menschen gibt, die Abschiebungen verhindern, dass man auch dort entgegenwirken soll. Mhm. Das ist vom Prinzip meines Erachtens nicht grundsätzlich falsch, weil wir uns immer bewusst machen, die rechte Seite wird immer die Munition sammeln, auch gegen den Rechtsstaat zu schießen, wenn er sich nicht als durchsetzungsfähig erweist.
Das heißt, Durchsetzungsfähigkeit, darum geht es tatsächlich. Die Grünen trotzdem kritisieren dieses Gesetz. Gesetz oder die Gesetzesvorlage, den Entwurf. Das sei ein Katalog der Inhumanität und der Entrechtung. Und man solle viel lieber die Einwanderungsgesellschaft aktiv gestalten, anstatt Integrationsverhinderung zu betreiben.
Naja, das ist gut gemeint. Das wird die Opposition immer machen. Ich bin gespannt, wie die Grünen sich verhalten werden. Das kann man ein bisschen jetzt auch schon schmunzeln sagen, wenn sie eines Tages, und das ist ja vielleicht gar nicht mehr allzu lange hin, in der Regierung sein werden. Das sei mal gesagt. Sie haben sich damals auch in den Verhandlungen zu Jamaika weit konzilianter gezeigt. Aber natürlich wird die Opposition das sagen. Sie sagt es an einem Punkt auch durchaus zu Recht. Es gibt eine ganz große Grundproblematik. Nämlich die Frage, wie lange man einen unsicheren Aufenthaltsstatus aufrechterhalten darf. Wir haben ja eine große Zahl, jetzt gegenwärtig auch von Geduldeten. Und die Grundfrage ist die, ob jenseits auch hier wieder die politische Dimension der rechtlichen Fragestellung nicht eines Tages so etwas greifen muss wie eine politische Anerkennung. Der Einzige, der das übrigens sehr deutlich einmal gesagt hat, war Wolfgang Schäuble. Übrigens Wolfgang Schäuble AD, als er aus Amt und Würden war, nicht mehr der Innenminister, hat gesagt, wir müssen überlegen, ob wir nicht eines Tages vielleicht die Geflüchteten politisch anerkennen, weil wir mit den Abschiebungen gar nicht die Aufgabe lösen können. Das wäre dann ein Schnitt, aber das würde auch wieder natürlich gewaltige Munition für die AfD bedeuten.
Albrecht von Lucke, die Einschätzungen von ihm als Politikwissenschaftler und Juristen. Er ist zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. In den USA herrscht heute Hochspannung, denn es wird der Mueller-Report veröffentlicht. Der Bericht also des Sonderermittlers Robert Mueller, der ja darin seine Erkenntnisse zur Frage zusammenfasst, ob das Trump-Team im Wahlkampf 2016 mit Moskau zusammengearbeitet hat. Dieser Bericht, Herr von Lucke, wird ja teilweise geschwärzt veröffentlicht. Aber die Demokraten, nehme ich mal an, hoffen natürlich schon, dass da jetzt noch irgendwas Belastendes drinsteht, was ihnen helfen würde, gegen Trump vorzugehen. Huh?
Ja, absolut. Man muss es mal so formulieren. Sie hoffen auf kleine Wiedergutmachung, wenn man es so sagen darf. Denn sie haben ja mit dem ersten Befund von Mueller eine herbe Niederlage erlitten. Mhm. Das ist ganz klar.
Sie meinen jetzt, als im März dann veröffentlicht wurde, dass eben in diesem Bericht nicht Beweise drinstehen.
Einer expliziten
Trump
Zusammenarbeit.
Mit den Russen zusammengearbeitet.
Genau, was ja dann faktisch den Verratsvorwurf in gewisser Weise
entkräftet.
Das hat es entkräftet. Mhm. Das hatte aber zur Folge gehabt, diese Fixierung, übrigens auch keineswegs nur der Demokraten, es waren auch weite Teile der liberalen Medienöffentlichkeit, auch das darf man nicht vergessen, die sehr stark auf diese Frage allein fixiert war. Natürlich in der Hoffnung, vielleicht könnte man dann ein Impeachment, müsste man sogar ein Impeachment daraufhin, also ein Amtsenthebungsverfahren darauf stützen. Als das eben abschlägig von Mueller, das muss man sich bewusst machen, ja durchaus ein Gegner von Trump, so kann man ihn schon durchaus begreifen, abschlägig beschieden werden musste nach all den Untersuchungen mit vielen, vielen Personen in langem Zeitrhythmus, war natürlich das ein herber Schlag in die Strategie der Demokraten. Und jetzt ist die Hoffnung natürlich die, dass vor dem Hintergrund, dass erst einmal die Niederlage so gewertet wurde, wenigstens noch vieles, vieles bleibt. Und natürlich ist auch vieles zu erwarten, was dann doch deutlich macht, dass Trump keineswegs ein unbeschriebenes Blatt ist in der Zusammenarbeit oder zumindest in der Duldung dessen, was von Moskau ausdrücklich getätigt wurde, nämlich der Wunsch, Herrn Trump ins Amt zu befördern, Clinton zu verhindern und damit also auch digital und auf anderen Wege Einfluss zu nehmen auf die Wahl. Das will natürlich jetzt die Demokratische Partei dann doch deutlich zu machen. Deswegen jetzt der harte Kampf, Sie sagten es, gegen die geschwärzten Stellen, den Bericht, wenn möglich, voll öffentlich zu machen.
400 Seiten hat dieser Bericht. Ich meine, man fragt sich ja, warum musste da so viel geschwärzt werden? Warum ist das geschwärzt worden? Vielleicht hätte, wenn nicht geschwärzt worden wäre, doch noch was drin gestanden, was ja den Demokraten und der liberalen Presse Öffentlichkeit in die Hände gespielt hätte.
Na, das wird es ohnehin, denke ich. Ich glaube schon, man darf sich ja eines immer bewusst machen. Jeder politische Vorfall ist eine Frage von Erwartung und Enttäuschung. Es gibt eine gewisse Dialektik dieses Umgangs. In dem Maße, in dem das Maximale erwartet wurde, die Erwartung so groß gemacht wurde, dass man sagte, es muss oder wir hoffen darauf, dass unbedingt die Verschwörung, also das direkte Zusammenspiel von Trump und Putin herauskommt, war die maximale Erwartung auch die Enttäuschung maximal. Hätte man die Erwartung geringer gehalten, hätte man nur darauf abgestellt, was haben die Russen gemacht? Wie wurde von Trump allemal geduldet? Wie gab es Kommunikation? Wie gab es Versuche? Gar nicht mal auf dem Sinne der wirklichen Dezision. Hätte man es auf dieser Ebene belassen, hätte man vieles gefunden und wird auch noch vieles finden. Diese Schwärzungen, glaube ich, betreffen sehr stark Personen. Es geht ja auch sehr stark um Schutz. Es geht um Geheimnisse und Geheimnisverrat. Aber jetzt scheint mir auch da schon wieder eine gewisse Falle angelegt, wenn man allein auf die Schwärzung abstellt. Mhm. Und da läuft man vielleicht schon wieder die Möglichkeit, doch vieles zu finden, was nützen könnte.
Insofern ist es vielleicht wirklich eine Fixierung.
Absolut.
Also dann sollten vielleicht, wenn ich jetzt doch mal von den Demokraten ausgehe, ja, sie sich denken, okay, wir stellen einen großartigen Gegenkandidaten auf für die Wahlen, die dann anstehen 2020, und dann werden wir vielleicht gewinnen und dann kann, was 2016 passiert ist, ein bisschen in den Hintergrund geraten.
Absolut, und das ist ja ein Stück weit auch schon die Lehre, die man versucht daraus zu ziehen. Die Conclusio ist, wir werden Trump auf dem rechtlichen Wege wohl nicht beikommen. Wir werden ihm auch, und das hat man übrigens auch politischerseits schon von kritischer Seite immer angemerkt, mit einem Impeachment vielleicht den völlig falschen Weg gegangen sein. Das ist das Problem. Ich war da auch immer sehr skeptisch, denn ein Impeachment hätte bedeutet, das Land ungemein zu spalten. Trump hätte immer die Verschwörungstheorie des tiefen Staates, Clinton an der Spitze, die ihn zu Fall gebracht hätte, also auch die Liberalen im Staat und so weiter. Diese Karte hätte Trump gespielt, die Spaltung wäre massiv gewesen. Jetzt ist es auf dem klassischen, demokratischen, politischen Wege auszukämpfen, einen ungemein starken Kandidaten aufzubauen. Die Zeit ist noch dafür da, aber trotzdem werden die Demokraten mit dieser Enttäuschung des Mueller-Reports erst einmal umgehen müssen.
Übrigens, da fällt mir ein, heute Veröffentlichung der Rangliste der Pressefreiheit 2019 von Reporter ohne Grenzen. Und da wird klar, die USA sind nach unten gerutscht. Die sind jetzt noch auf Platz 48, um 3 Plätze abgestiegen, haben auf der Weltkarte die Farbe von Gelb zu Orange hingewechselt. Donald Trump nennt Journalisten Volksfeinde. Das sind ja alles so Dinge, die an sich auch gegen ihn sprechen könnten.
Ja, absolut. Und das ist natürlich auch in der Hinsicht, das muss man sich schon bewusst machen, eine ungemeine Bewährungsprobe auf die Standheftfestigkeit des Liberalen in dieser gewaltigen Demokratie. Also, wenn wir uns bewusst machen, dass in einem Jahr die vielleicht wichtigste Wahl der 20er Jahre, also dieses Jahrhunderts, ansteht, nämlich die Wahl oder Wiederwahl oder Nicht-Wiederwahl von Donald Trump, ist das ein ungemein wichtiges Momentum. Aber auch da muss man sich eins bewusst machen. Ich glaube, die dramatischste Farbe in den Berichten ist ja dunkelrot, wenn ich mich recht erinnere, in den Journalismusberichten. Es ist aber ein gewaltiger Sprung von dem Orange, was jetzt auf Amerika bezogen kritisiert wird, und dem wirklichen Tiefrot von diktatorischen Staaten. Mhm. Also das heißt, gut, da hier glaube ich in der Tat, da ist sehr viel Spielraum. Ja. Und auch wenn Amerika riesig ist und damit der Bericht röter eingefärbt wird, es wird sehr auf die Medien ankommen. Und ich glaube, es ist völlig unausgemacht, ob nicht die liberale Öffentlichkeit den Kampf nicht noch im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, gewinnt. Oder vielleicht, und spätestens dann ja mit dem Ende von Trump und einer neuen Ära, da wäre ich, was die Pressefreiheit in den USA anbelangt, nicht ganz so skeptisch wie manche anderen.
Herr von Lucke, heute wird Herlind Kasner beigesetzt, die Mutter der Bundeskanzlerin. In Templin am 6. April ist sie gestorben. Eigentlich haben wir das gar nicht gehört. Das ist, wie soll ich sagen, unter dem Radar hat das stattgefunden. Und Merkel selbst hat darüber auch nicht gesprochen. Sie hat die Regierungsgeschäfte weitergeführt und gearbeitet, als wäre nichts passiert. Dabei hatte sie eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter. Wie sehen Sie das? Ist das einfach die unglaubliche Disziplin der Angela Merkel, die sie so agieren lässt?
Ja, absolut. Das muss man wohl so sehen. Und Sie sagen es zu Recht, man hat es erst gut eine Woche danach überhaupt mitgeteilt bekommen, dass der Tod der Mutter von Frau Merkel erfolgt ist. Und dann hat man rückblickend betrachtet, was hat sie eigentlich in der Zeit gemacht? Sie hat mit aller von ihr nur gekannten und gewohnten stoischen Disziplin ihre Termine abgearbeitet. Und das muss man schon als bemerkenswert einschätzen, dieses Phänomen, das Private völlig aus dem Politischen herauszuhalten.
Mhm. Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich wirklich eine gute Strategie? Ich meine, wir kennen sie so, wir wissen, dass sie es so macht. Natürlich respektiert man das auch. Aber gerade jetzt auch in diesem Fall, wenn sie gesagt hätte, wissen Sie, es geht mir gerade nicht so gut, meine Mutter ist gestorben, außerdem habe ich mich auch um sie gekümmert, denn das hat sie getan. Sie hat in den letzten Wochen sich intensiv auch um die Mutter gekümmert, dann wäre sie ein Stück weit ja eben menschlich geworden, hätte etwas öffentlich gemacht, was viele Menschen erleben.
Ja, Sie haben völlig recht. Ich glaube auch gar nicht mal, dass Angela Merkel das sonderlich strategisch in dem Fall noch gemacht hat. Ich glaube, es ist zum Teil auch sehr ihre Art, das politische jenseits des Privaten stattfinden zu lassen, also das Private privat sein zu lassen. Wir können uns ja auch aus ihrer ganzen Biografie eigentlich an kaum ein Bild aus ihrem Häuschen in der Uckermark erinnern. Es war immer nur allenfalls von ihrer Kartoffelsuppe die Rede, aber es gab keine Einblicke. Sie hat sich also völlig in der Hinsicht beschieden, und damit hat sie, glaube ich, in der Tat, sie hat das auch gewusst, bei aller Wertschätzung dieser ungemeinen Disziplin, des Ich will Deutschland dienen, das nicht beeinträchtigt sein soll durch irgendwas Privates, sie hat sich der Möglichkeit entzogen, die andere Politiker ja weidlich nutzen, auch sich menschlich zu machen, indem man auch Gefühle zeigt. Das war aber, glaube ich, auch ihrem Naturell entsprechend.
Ja, Wenn man sie vergleicht, zum Beispiel mit Emmanuel Macron in Frankreich, der hat sich jetzt gerade während oder nach dem Brand der Kathedrale Notre Dame sehr emotional gezeigt. Ist er insgesamt emotionaler, würden Sie sagen?
Er ist jedenfalls willig, seine ganze Figur in jeder Hinsicht, und das kann man ja auch durchaus sehr kritisch sehen, voll ins Rennen zu werfen. Wenn man sich überlegt, wie sehr auch die Ehe mit seiner Lehrerin, seiner ehemaligen Lehrerin, in Stellung gebracht wurde, wie dieser jung genialische auch die eigene Biografie als politische Münze umsetzte, dann war das genau das Gegenmodell. Und leider muss ich aber wiederum auf der anderen Seite sagen, als ich seine Ansprache noch nachts nach dem Brand der Kathedrale gesehen habe, schwang natürlich immer auch die Frage mit, wie weit wird das Private instrumentalisiert? Ist da nicht auch ein Momentum da drin, wo man sagt, also das zum Tränen gerührte, dieses Momentum des Erstarrten? Da muss ich gestehen, läuft natürlich jemand, der das macht, auch seine Rührung, seine Emotionen, er läuft immer Gefahr, auf einem sehr schmalen Grat zu sein, wo man es nicht glaubhaft findet.
Haben Sie es ihm nicht geglaubt?
Ich hätte es
ihm geglaubt.
Nein, ich gebe es unumwunden zu. Ich kann mir da nicht ganz verkneifen, auch den großartigen Schauspieler Macron, der ja schon zu Schulzeiten war, mitzusehen. Also denjenigen, der, und das fand ich bemerkenswert, gerade in den Bildern des Abends, wie ungemein schnell er den gerade noch mit ungeheurem Glück verhinderten Totalabbrand dieses Weltgebäudes, wie er ihn ummünzte in eine historische Chance. Und das untermalt mit einer ungeheuren Rührung, dass ich will ihm das in Teilen wirklich abnehmen. Er hat sich mit 12 zum katholischen Glauben bekehrt, beziehungsweise hat sich taufen lassen. Da ist vieles dahinter.
Und es ging hier um das große nationale Symbol.
Jetzt kommt es. Jeder Politiker weiß ganz genau, dass in diesem Augenblick alle Kameras auf ihn gehalten sind. Und da ist natürlich ist eigentlich fast undenkbar, dass ein solcher und so ein kluger Politiker obendrein das nicht permanent mit einer gewissen Instrumentalisierung auch tut. Das heißt, es ist ein ganz schmaler Grat. Und da muss man sagen, Merkel hat sich dieses Grates enthalten und gesagt, ich mache es einfach nicht mit.
Es wäre interessant gewesen, wenn sie die Präsidentin von Frankreich gewesen wäre, so wie sie ist, wie sie reagiert hätte.
Sie hätte es mit Sicherheit so gar nicht gekonnt, weil ich glaube, sie hat ja auch eine gewisse Reserve. Wir haben oftmals Auftritte von ihr erlebt, wo sie die Mitteilung machte, dass Menschen gefallen sind, gestorben sind oder auch große Ereignisse. Das war nicht leicht für sie. Das war auch sicherlich nicht ihre Stärke. Schröder hat das übrigens, der ja ein Meister der privaten Inszenierung ist, denken wir nur an das Abfeiern der Ehe, der vierten Ehe oder fünften Ehe, man weiß es ja bei Schröder nicht mehr, die ja jetzt noch einmal eingegangen ist. Aber Schröder sagte mal, Pathos kann ich nicht. Auch er war eigentlich eher in dem Sinne zurückhaltend, auch der Pathetisierung des Privaten. Das ist natürlich auch etwas, was im Französischen weit mehr gepflegt ist und gepflegt wird. Ich glaube, Merkel war da klug beraten, es klein zu halten und hat so das Private in anderer Weise wieder fast politisch gemacht durch eine völlige Enthaltsamkeit, die einem dann auch wiederum eigentlich doch auch Respekt abnötigt, dass man selbst den Tod der eigenen Mutter durch Dienstgeschäfte übergeht und jetzt zu dem Zeitpunkt trauert, wo man sie begräbt.
Und heute wird sie begraben, Herlind Kassner, die Mutter von Angela Merkel. Jetzt haben wir schon so viel geredet, Herr von Lucke, in dieser Mittagsstunde. Es herrscht wenig Stille im Radio, das muss man mal so sagen, und auch wenig Stille in dieser Sendung. Aber morgen werden wir ein bisschen schweigen. Also ich wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber morgen ist ja Karfreitag, die Christen gedenken der Kreuzigung Jesu, und das ist ein stiller Feiertag. Finde ich ganz gut, dass es sowas gibt. Was sagen Sie?
Ja, unbedingt. Das ist eine Frage, die uns ja immer wieder in gewissen Wellen einholt. Ich erinnere mich beispielsweise an die große Debatte auch, die damit in Zusammenhang steht, des Sonntags. Wir hatten vor Jahren eine große Diskussion, Arbeitsverbot an Sonntag, Öffnungszeiten von Kaufhäusern.
Aber Sie
und
ganz,
Karfreitag,
sagen Sie einen Satz ruhig zu
Ende. Nein, ich will damit sagen, der Karfreitag geht natürlich noch viel tiefer. Diese
der
Frage,
geht tief.
Das meine ich durchaus. Und diese Grundfrage, man kann es dann wieder profanisiert, ist der Kapitalismus in der Lage, Stille auszuhalten?
Das Aber
ist
sind Sie es persönlich?
Naja, ich weiß, was ich machen werde. Dummerweise werde ich morgen nicht, wie ich es sonst sehr gerne täte, mich in den Garten setzen können. Ich fahre morgen mit dem Zug, da bin ich 5 Stunden stillgestellt. Da habe ich gar nichts dagegen, aber ich werde natürlich trotzdem, ich gebe es unumwunden zu, ich werde Bücher lesen, wie ich es meistens sonst auch tue, oder Zeitungen lesen, aber vor allem morgen Bücher. Ich mache bloß Folgendes, aber das ist für mich jetzt nicht so unüblich. Ich mache gar nicht so viel Krach. Also wir sind Teil, weil Sie das so sagten, könnte man ja auf andere Dinge kommen. Der Karfreitag war früher immer ein Datum, bei dem man wirklich sagte, es soll der öffentliche Krach nicht stattfinden.
Ja, und ich kann mich noch an meine heute immer noch. Es gibt dieses Tanzverbot, es gibt wenig Sportveranstaltungen. Tanzverbot in den verschiedenen Bundesländern wird es unterschiedlich gehandhabt. In Berlin läuft es, glaube ich, von heute Nacht an 4 Uhr bis dann 21 Uhr, dass also in der morgen Abend die Clubs wieder ihre Pforten öffnen können. Ja, aber es ist tatsächlich weniger Krach. Es ist ein stiller Feiertag. Ich wollte auf diese Frage hinaus, was uns die Stille vielleicht tatsächlich an so einem Tag auch Gutes tun kann. Vielleicht die Kreativität stärken oder uns Möglichkeit geben, über uns selber nachzudenken. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen so. Warum sollte man das tun? Aber es kann helfen.
Natürlich. Ich meine vor allem, dass die Auszeit aus dem Betrieb, die wir uns ja versuchen, auf allem Wege irgendwann zu schaffen. Vielleicht nicht gerade am Karfreitag, das ist jetzt für mich morgen ein Reisetag, deswegen ist es. Aber auch das ist ein Tag, in dem ich zumindest Abstand nehme von meinem normalen Beruf. Aber die Stille, Sie sagten, es geht tatsächlich weiter. Ich glaube, und das wäre schon die Frage, ich bin nun kein Kontrolleur. Ich hatte den Eindruck der letzten Jahre, dass das, was man zu meiner Schulzeit, Jugendzeit, doch wirklich noch oft erlebte, wenn man dann beispielsweise im jüngeren Alter in die Diskotheken ging, da war dann Schluss. Und das war schon damals erstaunlich. Ich habe den Eindruck, heute wird das erstens weniger gehandhabt oder auch eingehalten.
Würden Sie dann sagen, das sollte man wieder tun, damit unbedingt so ein erstaunlicher Moment sich in den Köpfen niederschlägt und eben als Erinnerung dann auch fortlebt?
Unbedingt. Ich glaube, das ist sogar, weil jetzt käme natürlich sofort wieder die Debatte um die Frage der Rechristianisierung. Es ist dann ja nun ein christlicher Feiertag. Ich glaube aber auch gerade das an ihm festzuhalten ist wichtig und vor allem auch deshalb, weil auch alle anderen Religionen natürlich, die großen Weltreligionen, alle diese Kontemplation als ein großes Gut schätzen. Und deswegen ist, glaube ich, gerade dieses Momentum zu sagen, wir nehmen diesen Tag als einen, an dem wirklich Ruhe herrscht. Das wäre schon ein gewaltiger Bruch und eine große Errungenschaft.
Sagt Albrecht von Lucke. Wenn man liest, was Sie ja tun wollen, wie Sie eben erzählt haben, auf Ihren Reisen morgen am Karfreitag, ist man eigentlich auch nicht ganz leise, habe ich mir so gedacht, während die Musik lief, weil wirklich leise oder wirklich stille, muss man sagen, also still ist das richtige Wort, entsteht ja nur, wenn man versucht, nichts zu denken, ganz schön schwer.
Ja, absolut. Und das ist vielleicht ja unsere Deformation professionell, wenn man so sagen darf. Auch wenn ich, für unseren Teil sind wir ja leise, wenn wir nicht reden. Aber es ist wahr, und das gebe ich unumwunden zu, die wirkliche Stille zu tätigen, die vielleicht am morgigen Tage besonders angebracht wäre, wird mir auch schwerfallen. Weil wir natürlich ständig in einem Fluss der Informationen sind. Und
und das bedenken und einordnen wollen und so. Ja. Vielleicht könnte man aber tatsächlich versuchen, auch da einfach mal eine Pause einzulegen. Mal gucken, was dann passieren wird.
Das legt mir meine Frau immer wieder sehr nahe und ich versuche es inständig. Meistens misslingt es mir, aber morgen wäre der richtige Tag. Ich nehme Ihre Anregung gerne auf.